Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In den großen deutschen Ferienregionen dürfen Hotels und Restaurants bald wieder öffnen. Mehr Kinder können vielerorts auch wieder zur Schule oder in die Kita. Vor den Beratungen von Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten haben mehrere Länder deutliche Lockerungen in der Corona-Krise beschlossen. Geprägt wird die Debatte von der Entwicklung der Neuinfektionen. Das Robert-Koch-Institut meldete heute insgesamt 163.860 Infektionen, 685 mehr als gestern. Geschätzte 135.100 Infizierte gelten als genesen. 6.831 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.
Lernen mit Sicherheitsabstand. In vielen Klassenräumen ist dieses Konzept schon fast Alltag. Und immer mehr Schulen in Deutschland werden geöffnet, auch weil die Gesamtlage es zulässt. Laut Robert-Koch-Institut lag die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen bundesweit zuletzt nur noch zwischen 700 und 1600. Präsident Wieler ist voll des Lobes.
Wir haben uns ja einen großartigen Erfolg zusammen erkämpft, das muss man so sagen. Und wenn wir den gut verteidigen, dann werden die Zahlen niedrig bleiben. Und das muss das Ziel sein. Das heißt also, wir sollten immer wachsam sein und immer die Abstandregeln einhalten.
Noch immer gibt es große Unterschiede, wie stark die Bundesländer in der Gesamtzahl der Infizierten betroffen sind. Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein haben weniger als 100 gemeldete Fälle pro 100.000 Einwohner. Zwischen 100 und 200 sind es in den meisten Bundesländern und mehr als 200 Fälle sind es in Baden-Württemberg, Hamburg, dem Saarland und Bayern. Doch auch hier gehen die Zahlen deutlich nach unten. Das RKI sieht kein Problem, wenn einzelne Länder von der Bundeslinie abweichen.
Das ist natürlich immer lokal Gegebenheiten gibt, wo man innerhalb dieses Planes ein wenig variiert. Ich denke, das ist völlig normal und selbstverständlich. Ich möchte noch mal sagen, die Kapazitäten, die regionalen Gegebenheiten sind einfach unterschiedlich. Und dem muss man auch immer weiter Rechnung tragen. Das ist aus meiner Sicht auch eben eine der großen Stärken eines föderalen Systems.
Und die Lockerungen gehen weiter, auch in Bayern. Dort sollen ab dem 18. Mai Gaststätten und Hotels schrittweise wieder geöffnet werden.
Wir machen es nicht überstürzt, in Stufen, mit hohen Sicherheitsauflagen und später als andere.
In immer mehr Bundesländern werden auch Spielplätze wieder geöffnet, unter anderem in Bayern und Hamburg. Einige Länder erlauben auch wieder Besuche in Pflegeheimen.
Von den Beratungen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten morgen werden angesichts des Drucks der Länder konkrete Öffnungsbeschlüsse erwartet, auch für den Sport. Auf Bundesebene regte sich heute vor allem Kritik am Vorpreschen einzelner Länderchefs. So mahnten die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD, Brinkhaus und Mützenich, eine einheitliche Linie an. Merkel hatte wiederholt vor einem Rückschlag im Kampf gegen die Pandemie gewarnt. Tina Hassel in Berlin. Die Bundesländer gehen ihre eigenen Wege. Bahnt sich da ein Konflikt mit der Kanzlerin an?
Nun, es dürfte zumindest lebhaft werden morgen. Der Kanzlerin ist das Heft des Handelns ja teilweise aus der Hand genommen worden. Indem mehrere Ministerpräsidenten ihre Lockerungspläne bereits vorgestellt haben, kann Angela Merkel ihr behutsames Tempo wohl nicht mehr weiter durchhalten. Und deshalb hat sie heute vor der Unionsfraktion auch vor einer zweiten Corona-Welle gewarnt, wie mehrere Teilnehmer berichten. Andererseits lässt sich angesichts der erfreulich niedrigen Zahl der Neuinfektionen weiteres Zuwarten auch kaum noch rechtfertigen. Und so könnte morgen deshalb die Strategie geändert werden. Deutlich mehr Spielraum für die Länder, um zielgenau auf regionale Unterschiede reagieren zu können. Im Gegenzug aber eine Art Obergrenze für Neuinfektionen pro Einwohner. Und wenn die überschritten ist, müssten die Lockerungen sofort wieder heruntergefahren werden.
Welche Maßnahmen könnten denn morgen konkret beschlossen werden?
Nun, morgen geht es um ein großes Lockerungspaket für möglichst viele Bereiche des Lebens, nicht mehr nur kleinteilig für einzelne Branchen. Es soll klare Perspektiven für Schulen und Kitas geben. Geschäfte könnten ohne Quadratmeterauflagen wieder öffnen. Für Pflegeheime könnten die Besuchsverbote gelockert werden. Und möglicherweise soll auch die Bundesliga ab der zweiten Maihälfte wieder kicken dürfen, wenn auch nur mit Geisterspielen.
Vielen Dank, Tina Hassel in Berlin. Das Bundesverfassungsgericht hat in einem aufsehenerregenden Urteil Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank EZB beanstandet. Zugleich stellten sich die Karlsruher Richter erstmals gegen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Dieser hatte den jahrelangen Kauf von Staatsanleihen durch die EZB gebilligt. Das Bundesverfassungsgericht hält die Praxis dagegen in mehreren Punkten für unvereinbar mit dem Grundgesetz und setzt eine Frist von 3 Monaten, um die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen darzulegen.
Nur 5 statt 8 Richter auf der Richterbank, Abstand im Karlsruher Gerichtssaal. Und auch inhaltlich war einiges neu.
Erstmals in seiner Geschichte stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt sind und daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten können.
Es geht nicht um das aktuelle EZB-Programm, speziell wegen Corona. Streitpunkt sind die Anfang 2015 beschlossenen Staatsanleihenkäufe der EZB, die bis heute laufen. Die Idee: EU-Staaten leihen sich Geld, etwa bei Fonds, Anlegern, Banken. Die Staatsanleihen kauft die politisch unabhängige EZB dann auf. So können die Banken wiederum Unternehmen Kredite gewähren und diese das frische Geld investieren, zum Beispiel in Mitarbeiter. Aufgabe der EZB ist nach den europäischen Verträgen die Geldpolitik, also stabile Preise zu gewährleisten. Nicht erlaubt ist ihr, eigene Wirtschaftspolitik zu machen. Der Europäische Gerichtshof hatte geurteilt, das Anleihenprogramm sei vom Mandat der EZB gedeckt. Doch Karlsruhe sieht das komplett anders. Deshalb sei das EuGH-Urteil ausnahmsweise nicht bindend. Die EZB habe die wirtschaftlichen Folgen des Programms viel zu wenig im Blick gehabt.
Das hat erhebliche ökonomische Auswirkungen auf nahezu alle Bürgerinnen und Bürger, die als Aktionäre, als Mieter, als Eigentümer von Immobilien, als Sparer oder als Versicherungsnehmer betroffen sind.
Reaktion eines Klägers?
Das heißt für die Bürger im Lande, dass sie in der Vergangenheit in rechtloser Weise in ihrem Sparbesitz beeinträchtigt worden sind.
Karlsruhe kann der EZB selbst keine Vorgaben machen. Bundesregierung und Bundestag müssen nun darauf hinwirken, dass die EZB schriftlich begründet, wie sie ihr Ziel stabiler Preise und die wirtschaftlichen Auswirkungen miteinander abgewogen hat. Dokumentiert sie das nicht innerhalb von 3 Monaten, müsste die Deutsche Bundesbank aus dem Anleihenprogramm aussteigen.
Ohne greifbares Ergebnis ist die heutige Telefonkonferenz von Bundesregierung und Autobranche geblieben. Eine Entscheidung über staatliche Kaufprämien für Neuwagen wurde vertagt. Man wolle zunächst in einer Arbeitsgruppe weiter über Konjunkturmaßnahmen beraten, teilte Regierungssprecher Seibert mit. Ergebnisse sollen Anfang Juni besprochen werden. Die Autonachfrage ist in der Corona-Krise stark eingebrochen. Hersteller fordern deshalb Kaufanreize durch den Staat. Kritik daran kommt vor allem von Umweltverbänden.
Auto gegen Fahrräder. Zum Autogipfel in Berlin ein plakativer Protest. Greenpeace demonstriert gegen eine mögliche Kaufprämie für Neuwagen, die keine Elektroautos sind. Die Autoländer Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen wollen dagegen auch Zuschüsse für moderne Diesel und Benziner. Die Autoindustrie fordert weiterhin Hilfe.
Wir haben eine tiefe Rezession und es hängt jetzt entscheidend davon ab, ob es uns gelingt, aus dieser Rezession herauszukommen. Deshalb brauchen wir Unterstützung, die den Menschen wieder Arbeit gibt und die verhindern kann, dass es zu Entlassungen kommt.
Zuvor waren die Branchenvertreter per Telefonkonferenz im Kanzleramt gewesen, mit Kanzlerin, den zuständigen Ministern und Gewerkschaften. Prämien für den Autokauf sind demnach weiter im Gespräch. Für den Wirtschaftsminister müssen sie aber mit weiteren Konjunkturspritzen abgestimmt werden.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Vorschlägen, was man tun kann und wie solche Kaufanreize aussehen könnten. Ich glaube, es ist aus Sicht des Wirtschaftsministers entscheidend, dass das, was wir tun, allen zugutekommt in Deutschland.
Für alle denkbaren Prämien stellt die Umweltministerin eine Bedingung.
Nämlich, dass das zukunftsträchtig ist, dass es auf den Klimaschutz einzahlt, dass es Jobs sichert und dass es auch wirklich hilft.
Wirtschaftsexperten werfen der Autoindustrie vor, sie habe zu lange auf Benzin und Diesel gesetzt.
Aktuell sieht man, dass Tesla einen höheren Marktwert hat als BMW, VW und Daimler gemeinsam. So sieht der Markt die Zukunft. Wir brauchen also ein wettbewerbsfähiges Geschäftsmodell auch für die Zukunft und die liegt nicht beim Verbrennungsmotor.
Über kurzfristige Hilfen für die Autoindustrie berät nun eine Arbeitsgruppe. Bis Anfang Juni soll darüber entschieden werden.
Die von der Bundesregierung geplante Gutscheinregelung bei Stornierungen von Urlaubsreisen ist offenbar vom Tisch. Nach der Union nahm jetzt auch die SPD Abstand von dem Vorhaben. Die EU-Kommission hatte zuvor erneut betont, auch in der Corona-Krise an geltendem EU-Recht festzuhalten. Demnach müssen die Kosten für abgesagte Flüge und Pauschalreisen erstattet werden, wenn Kunden dies wünschen. Zur Corona-Lage bringt das Erste auch heute ein ARD-Extra, gleich im Anschluss an diese Tagesschau.
Besitzern eines Volkswagens könnte im Dieselabgasskandal grundsätzlich Schadenersatz zustehen. Zu dieser vorläufigen Einschätzung kam der Bundesgerichtshof zum Auftakt eines Prozesses in Karlsruhe. Geklagt hatte der Halter eines VW Charan. Er will sein Auto zurückgeben und den vollen Kaufpreis erstattet bekommen. Nach Darstellung von VW ist den Dieselbesitzern durch unzulässige Abgastechnik jedoch kein Schaden entstanden. Es ist die erste mündliche Verhandlung im Dieselskandal vor dem obersten deutschen Zivilgericht.
Im Zusammenhang mit dem Cyberangriff auf den Bundestag 2015 verdichten sich die Hinweise, dass Russland hinter der Attacke steht. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat der Generalbundesanwalt Haftbefehl gegen einen 29-jährigen Russen erwirkt. Er soll für den russischen Geheimdienst arbeiten. Vor 5 Jahren waren Hacker in das IT-System des deutschen Parlaments eingedrungen und hatten massenweise sensible Daten gestohlen.
Der Angriff zielte ins Zentrum des Parlaments. Mit gefälschten E-Mails drangen Hacker in das IT-System des Bundestags ein, stahlen 16 Gigabyte an Daten, darunter die E-Mails zahlreicher Abgeordneter. Schon damals richtete sich der Verdacht auf Russland. 5 Jahre ermittelte der Generalbundesanwalt, nun gibt es einen Haftbefehl. Als Hauptverdächtiger gilt Dmitri Badin, ein Hacker, der für den russischen Militärgeheimdienst GRU arbeiten soll.
Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass Badin der Einheit 26165 des russischen Militärgeheimdienstes angehört. Eine Einheit, die Sicherheitsexperten auch als APT-28 oder Fancy Bear bezeichnen. Diese Einheit soll auch auf den Hack der Demokraten im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2016 verantwortlich sein.
Seit knapp 2 Jahren wird Badin deshalb auch vom FBI per Haftbefehl gesucht. Der Bundestagsangriff traf sogar das Abgeordnetenbüro von Angela Merkel. Regierungseinrichtungen waren dagegen nicht betroffen.
Also der erkennbare Schaden war nicht so groß wie erst erwartet. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch sehen, dass der Deutsche Bundestag durch einen Cyberangriff erfolgreich angegriffen worden ist. Und das war für uns alle ein Hallo-Wach-Effekt.
Für den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses bedeutet das
ein weiteres starkes Indiz, dass Russland, und zwar von der Spitze aus, anders ist das nicht vorstellbar, aktiv dabei ist, die demokratischen Institutionen in Deutschland zu untergraben. Wir müssen das einfach wissen, dass dies stattfindet. Und das muss auch so klar thematisiert werden.
Die russische Botschaft teilte mit, ihr lägen bisher keine offiziellen Dokumente, Informationen oder Anfragen zu dem Fall vor.
Der langjährige Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm ist heute in Bonn im Familien- und Freundeskreis beigesetzt worden. Wegen der Corona-Pandemie gab es keine große Trauerfeier für den ehemaligen CDU-Politiker, der 16 Jahre lang unter Kanzler Kohl Mitglied im Kabinett war. In einem privaten Trauergottesdienst würdigte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet Blüm als großen Menschenfreund und soziales Gewissen der Republik. Blüm war am 23. April im Alter von 84 Jahren gestorben. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 6. Mai.
Hoher Luftdruck beschert uns viel Sonnenschein, aber auch noch recht kühle Luft, sodass nachts mit Boden, zum Teil auch mit Luftfrost gerechnet werden muss. Zu Beginn der Nacht gibt's zwischen Ostsee und Erzgebirge noch einzelne Schauer. Der Regen im Süden zieht über die Alpen ab, sonst meist sternenklar. Morgen scheint abgesehen von ein paar Quellwolken vielerorts die Sonne, im Norden und Osten auch mal kompaktere Wolken und in der Lausitz sind einzelne Schauer möglich. Heute Nacht überall recht kühl, in den Mittelgebirgen sogar frostig. Im Erzgebirge morgen um 10, an Rhein und Main um 20 Grad. Auch am Donnerstag im Norden und Osten einige Wolken, sonst meist sonnig und es wird wärmer. In den folgenden Tagen erwartet uns eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Am Samstag sind im Süden allerdings Schauer und Gewitter möglich.
Um 22.30 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. Autoindustrie und Lufthansa in Not, Fragen an Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Ärger vor dem Anpfiff. Wie riskant ist der geplante Bundesliga-Start?